Bitcoin ist nie so, dass es einfach in einer Linie einfach unendlich aufgeht, oder? Spannend ist jetzt aber, dass bei Bitcoin gleich eine Blase ist, die jedes Mal wieder kommt. Und das macht es eigentlich so spannend, dass die Leute sagen, ich kann eigentlich Bitcoin kaufen und wenn ich es ein bisschen rauszoome und ich es mindestens 4 Jahre lang halte, kann ich fast sicher sein, dass ich nachher wieder im Profit bin oder im Gewinn, oder weil der Bitcoin nach 4 Jahren wieder das alte Allzeithoch überstiegen hat.
Willkommen zum HWZ-Podcast in a Nutshell, wo wir euch spannende und aktuelle Themen aus der Wirtschaft und Wissen aus den HWZ-Studiengängen näher bringen und zusammen mit Expertinnen und Experten besprechen. Heute tauchen wir zusammen mit Pascal Hügli in die aktuellen Geschehnisse rund um Bitcoin ein und werfen den Blick auf das Allzeithoch, wo weltweit die Aufmerksamkeit von vielen Investoren, aber auch Menschen wie du und ich auf sich zieht. Der Pascal ist Gründer und Inhaber von Inside DeFi, das ist eine Content-Agentur für Bitcoin, DeFi und Web3. Und neben dem Schreiben und Forschen im Bereich Bitcoin und Kryptowährungen ist er auch noch passionierter Dozent an der HWZ für digitale Finanzen und Crypto-Assets. Pascal, herzlich willkommen. Schön, ja, bist du da.
Sehr gut. Hallo Liana, danke vielmals. Darf ich da sein? Ja.
Sehr gerne. Ich würde mit dir mega gerne einen Blick werfen auf die aktuelle Lage in der Kryptowelt. Seit der Zulassung des Bitcoin-ETF im September 2023 hat sich der Bitcoin-Kurs unglaublich in die Höhe gezogen und bewegt. Allein seit Anfang 2024 haben wir einen Anstieg von 60%, glaube ich. Und am 2. März von diesem Jahr, also von 2024, ist dann erstmals die Marke auf 62'000 Euro gestiegen. Was bedeutet das? Was ist eigentlich los in dem aktuellen Bitcoin-Kurs?
Ja, es ist natürlich spannend, genau. Wir haben in dem Sinne so ein neues Allzeithoch, offiziell in dem Sinne fast in allen Weltwährungen. Das kommt ja immer darauf an, welche Währung das man anschaut, weil auch die Währungen ja zueinander schwanken. Aber selbst im Schweizer Franken haben wir das gehabt. Im Dollar ist es bei 69'000 irgendwo gewesen und das haben wir dann eben, wie du gesagt hast, überschritten. Wir sind kurzfristig sogar bis auf 74'000 Dollar rauf und also das ist natürlich wirklich in dem Sinne, ja, sag jetzt mal, recht beachtlich gewesen, nachdem ja Bitcoin vor, ich sage jetzt mal, einem Jahr oder so eben noch fast bei 20'000 unten war. Und das ist mehr als eine Verdreifachung innerhalb von einem Jahr, wo wahrscheinlich kein anderes Asset oder kein anderer Vermögenswert auf dieser Welt jetzt so kann mithalten kann. Und das ist natürlich wieder so recht in dem Sinn, hat so Euphorie geführt innerhalb von der Szene. Das führt auch zu Aufmerksamkeit außerhalb natürlich von der Szene, wo die Leute dann wieder sagen, ja, was ist jetzt mit dem Bitcoin los? Und grundsätzlich kann man einfach mal sagen, dass das historisch immer mal wieder so gewesen ist, wenn man zurückschaut. Es hat immer so Zyklen bei Bitcoin, auf das können wir sicher noch sprechen. Mhm. So 4-Jahres-Zyklen meistens, wo der Bitcoin eben erschnellt auf ein neues Allzeithoch, geht dann nach einer gewissen Zeit wieder runter, verharrt eine gewisse Zeit, bis nachher eigentlich sozusagen ein Hype wieder aufkocht. Und das hat auch ein bisschen damit zu tun, wie der Bitcoin konzipiert ist. Können wir vielleicht nachher auch noch anschauen. Aber jetzt eben das Mal ist es schon sehr stark getrieben durch die ETFs, die du schon erwähnt hast. Also das sind die Finanzprodukte, die jetzt in den USA lanciert worden sind, die es eigentlich grundsätzlich jedem mega einfach machen, jetzt vor allem Leute in den USA, um eben in den Bitcoin über eine eigene Bank, über die Hausbank können, in den Bitcoin zu investieren. Und das ist natürlich jetzt allgemein hat das für Euphorie gesorgt. Wir haben jetzt auch gesehen, dass der Preis eben in Antizipation auf das schon angestiegen ist. Und jetzt selbst nachdem, wo die in dem Sinn lanciert worden sind, haben wir jetzt die Preissteigerung gesehen, weil eben effektiv die ETFs auch schon viel Bitcoin aufgekauft haben. Und das ist eigentlich, was momentan dort abgeht.
Sieht man einen Unterschied jetzt zwischen Unternehmen und ich oder du eben als Einzelperson, was das bedeutet für die einzelnen Akteure?
Ja, ich sage jetzt mal, für Unternehmen, was sicher spannend ist, dass mit diesen ETFs jetzt sogar möglich geworden ist, dass Institutionelle einfacher in den Bitcoin können investieren. Man sagt eigentlich, die Kryptowelt, antrieben durch Bitcoin, das ist ein sehr retail-triebener Markt. Was heisst das? Es sind Privatanleger, wie du und ich, also Privatleute, die dort eben haben, sehr früh an können investieren. Klar, 2015, 2016 ist es noch schwieriger gewesen als heute. Dort zumal schon möglich, weil es hat dort schon so Kryptobörsen gegeben und so. Und jetzt über die Jahre ist das immer wie einfacher geworden. Wir haben ja in der Schweiz mittlerweile verschiedene Player, die man eigentlich kann nutzen kann, um in Bitcoin zu investieren. Also Banken und andere Broker und so, oder? Und für den Retail-Investor ist es eigentlich schon immer relativ einfach gewesen. Der institutionelle Investor, für den ist es immer schwieriger gewesen, weil der hat natürlich auch ein grösseres Portemonnaie, der hantiert grundsätzlich mit mehr Geld und dann ist es immer so ein bisschen, man ist dort in Strukturen rein, wo auch regulatorisch gewisse Sachen voraussetzen und man hat nicht einfach können, so mir nichts, dir nichts Bitcoin kaufen. Das ist eben doch ein Aufwand gewesen, wo man sich hat müssen reindenken. Und mit diesen ETFs ist es jetzt halt möglich geworden, dass die institutionellen Investoren, das geht bis zur Pensionskasse eigentlich in den USA, wo jetzt einfacher können, eben über so einen ETF in das Bitcoin-Instrument investieren. Also ich kaufe dann den ETF und der ETF, das ist der Fonds, der kauft dann die unterliegenden Bitcoin für den Investor, für die institutionellen Anleger. Und das ist, glaube ich, schon ein Unterschied, wo jetzt nochmal in dem Sinn natürlich auch die Euphorie entfacht hat, dass man jetzt sagt, man redet in der Kryptowelt schon lange davon, irgendwann kommen die Institutionen, weil die sind auch interessiert an dem. Und bis jetzt sind eigentlich eben die Retailers schon drin gewesen, weil man, da sagt man auch, die haben eigentlich wie die institutionellen Anleger können frontrunnen, also vor denen drin sein, was eigentlich in der Wall Street Geschichte sonst selten gibt. Es ist meistens immer zuerst Institutionen drin und dann wird das Produkt eigentlich möglich dann auch für kleinere Leute und bei Bitcoin und Krypto ist es eben genau andersrum. Aber genau der Grund, dass es jetzt möglich geworden ist, führt natürlich zu dieser allgemeinen Euphorie.
Ist die kurzfristig oder wie sieht man die jetzt zum Beispiel in Bezug aufs 24? Man hat ja immer gesehen, quasi die Zinsen sind plötzlich auf oder abgesunken. Was ist so ein bisschen, was könnte man jetzt prophezeien oder vorhersagen vielleicht fürs 24?
Ja, sicher, ist immer schwierig. Du und ich, wir beide haben keine Glaskugel. Aber man kann natürlich jetzt schon in dem Sinn angehen und sagen, okay, also, was man jetzt sieht mit dem ETF, das ist eine Art wie ein Gütesiegel, das der Bitcoin bekommen hat. Also, es sind ja nicht irgendwelche, sag jetzt mal, ETF-Anbieter, die jetzt so einen ETF anbieten, sondern es sind die grössten von der Welt. Das sind Namen wie Fidelity oder BlackRock. Also, die gehören zu den grössten Vermögensverwaltern, die es auf unserem Planeten überhaupt gibt, oder? Und die haben jetzt so ein Produkt draussen und mit dem haben sie eigentlich eben schon so einen Legitimationsstempel dem Bitcoin gegeben und gesagt, hey, also wir empfinden den für in dem Sinn okay, oder? Und das hat natürlich auch in den Köpfen von verschiedenen Leuten so ein bisschen zum Umdenken geführt, die vorher immer noch skeptisch gewesen sind, dass sie jetzt sagen, ja, also wenn die das sagen, dann kann es ja eigentlich nicht etwas schlecht sein, oder? Und das hat jetzt auch dazu geführt, dass natürlich eben BlackRock jetzt bewirbt, das Produkt, das sie haben, also Vermögensverwalter, dass sie sagen, hey, es macht vielleicht Sinn, 1-3% als Anleger ins Portfolio zu nehmen und das langfristig zu halten. Und wenn man sich jetzt das überlegt und sagt, ja, jetzt gibt es ganz viele Institutionelle da draussen, mit viel grossen Portemonnaies und viel Geld, dass die jetzt sagen, hey, vielleicht ist da doch etwas dran und das könnte langfristig noch weitergehen, die Adaption von diesen Kryptowährungen als neue Anlageklasse. Es ist ja verglichen, wenn man es mit anderen Märkte vergleicht, Immobilien, Aktien, Anleihen, ist das immer noch verschwindend klein. Also der Kryptomarkt ist heute 2,5 Billionen US-Dollar gross. Also das ist nichts im Vergleich zum grossen Ganzen, oder? Dass man jetzt sagt, hey, da ist noch so viel Potenzial rum, dass die anfangen, schrittweise jetzt über die nächsten Monate eigentlich ihr Portfolio so auszurichten, dass es noch 1-3% Bitcoin hat. Und das würde natürlich bedeuten, dass jetzt kontinuierlich eigentlich immer eine Nachfrage rum ist. Und wenn das wirklich so ist, dann kann man natürlich schon davon ausgehen, dass der Preis eigentlich müsste steigen, weil eben die Nachfrage jetzt nicht mehr einfach so schnell würde einbrechen. Ist aber eben immer die Voraussetzung, dass auch das so effektiv ist. Aber wir sehen es jetzt. Es steht in diesen Broschüren drin von diesen Unternehmen, die jetzt eben genau das so bewerben.
Was könnte sonst noch kommen, außer die Zinsen? Oder auf was muss man noch rechnen? Es gibt ja glaube noch mehr Ereignisse, die quasi das ganze Krypto, die Kryptowelt kann beeinflussen. Halving, kannst du etwas zu dem sagen?
Ja, genau, das Halving oder auf Deutsch eigentlich einfach Halbierung, oder? Das ist auch ein Ereignis, das wahrscheinlich ansteht. Und das ist auch, wir hatten jetzt die Bitcoin-ETFs gehabt, so im Januar, und jetzt im April ist eigentlich dann das Bitcoin-Halving. Und das findet jetzt, glaube ich, offiziell, wenn man recht ist, am 20. April statt. Das ist jetzt in dem Sinn mittlerweile schon mehr oder weniger klar. Es hängt immer ein bisschen von der Blockchain ab, weil das eben mit so ein bisschen Transaktionen, die dort müssen, an Blöcken, die müssen an die Blockchain angehängt werden. Und es hängt also nicht von einem definitiven Zeitdatum in der Zeit, wie wir sie kennen, statt oder von dem ab, sondern eben, es ist ja so ein bisschen, was Blockchain eigentlich macht. Und das ist immer so ein bisschen situativ, sage ich jetzt mal. Und das wird aber stattfinden, das so viel ist sicher, wenn genau eben den, den ich jetzt so ein bisschen angesprochen habe, was passiert dort genau? Viele Leute haben das Gefühl, dort wird irgendwie der Bitcoin halbiert oder vielleicht sogar der Bitcoin-Preis. Das hoffen wir jetzt mal nicht. Und das ist auch nicht so in Grot reinprogrammiert. Was aber in der Code reinprogrammiert ist, ist das eigentlich die neu produzierte Menge von Bitcoin, die in dem Sinn alle 10 Minuten noch geschaffen wird und auf den Markt kommt, die wird halbiert. Oder, und man muss eben verstehen, damit man das grosse Ganze versteht, Bitcoin ist auf 21 Millionen Einheiten limitiert. Das ist so im Code festgeschrieben. Es gibt nur 21 Millionen Bitcoin. Bitcoin ist ja etwas Virtuelles, kann man nicht anlangen, aber von diesen Einheiten, die in dem Sinn virtuell existieren. Und bis heute sind etwa 19,67 Millionen, wenn man jetzt, ich weiss die genaue Zahl nicht, sind geschaffen, sind bereits in dem Sinn durchs Protokoll freigegeben und sind irgendwo im Markt, wo von Leuten gehalten wird. Bei gewissen Bitcoin geht man auch davon auf, sie sind verloren, weil die Leute ihre Zugangsschlüssel nicht mehr haben und dann kann man da gar nicht mehr auf die Bitcoin zugreifen. Und jetzt ist es aber so, dass eben so es sind etwa 1,5 Millionen, die noch ausstehend sind, bis dann nachher die 21 Millionen Grenzen erreicht ist. Und die sollen mal im Jahr 2140 erreicht sein. Dann sollte kein neuer Bitcoin mehr geschaffen werden. Und um das zu erreichen, um dort anzukommen, muss eben man nennt das Neuemission, die neu geschöpften Bitcoin pro 10 Minuten, das ist auch so festgelegt, müssen eben eigentlich immer wieder etwa alle 4 Jahre halbiert werden. So, dass wir irgendwann immer weniger Bitcoin haben, die neu auf den Markt kommen, und irgendwann versiegt das ganz, oder? Und das haben wir jetzt wieder dann im April, wo der Bitcoin, die neue Emission in dem Sinn halbiert wird, wo das Halving stattfindet. Und das ist natürlich so in den Köpfen der Leute, wie der Bitcoin wird knapper. Weil das Angebot, man kann nicht mehr so viel schöpfen. Das sind ja die Miner, die das machen müssen oder die das können machen. Und die bekommen eben dann vom einen auf den anderen Tag eigentlich nur noch die Hälfte über von diesen Bitcoin, die geschöpft werden. Momentan sind es etwa 900 Bitcoin pro Tag, die neu auf den Markt kommen. Und nach dem Happening werden es wirklich vom einen auf die andere, von der einen auf die andere Sekunde 450 sein, eigentlich, wo neu produziert werden pro Tag. Und wenn man das sich auch durchdenkt und sagt, ja, also mit jedem Tag sind 450 Bitcoin weniger, die auf den Markt kommen, das kumuliert sich dann natürlich. Nach 2 Tagen sind es 900, nachher sind es 1350 und dann, es geht immer weiter so und irgendwann, nach ein paar Monaten, sind sehr viel weniger Bitcoin auf dem Markt, wie noch vor 2-3 Jahren geschöpft worden sind. Und das ist eigentlich der Knappheitseffekt, der da generiert wird. Und mit dem hat man nachher auch wieder das Gefühl, das Asset wird knapper. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass auf der anderen Seite die Nachfrage hoch bleibt, durch eben gerade die ETFs, die wir angesprochen haben, dann haben wir eigentlich den Mismatch, oder das Ungleichgewicht, dass eine grössere Nachfrage auf ein tieferes Angebot trifft. Und das ist auch wieder 101 Economics, dass dann der Preis eigentlich steigt. Und darum haben jetzt die Leute auch wieder so eine Erwartung, dass wenn das so wird kommen, könnte eben das Happening auch nochmal preistreibend sein.
Das heisst, es könnte eigentlich das Allzeithoch noch mal mehr in die Höhe schiessen lassen, grundsätzlich. Wäre das möglich?
Das wäre grundsätzlich möglich, ja, genau. Also eben, wenn man jetzt also durchdenkt und sagt, ja, das kommt so, dann ist eigentlich davon auszugehen, dass jetzt die 74'000 US-Dollar, die wir da gesehen haben, Anfang März, dass das noch nichts eigentlich, man sagt, dem Market-Top war. Eben, man geht davon aus, dass der Bitcoin momentan wieder in einem Bullenzyklus ist, also in einem Bullenmarkt, wo die Preise in der Tendenz eher steigen und dass das eben noch könnte anhalten und eben vor allem getrieben sein durch so Ereignisse wie das Halving, dass dort dann eigentlich noch eben der Bitcoin-Preis noch höher könnte gehen. Das Spannende ist ja, dass die Leute immer wieder sagen, Bitcoin ist eine Blase, wo irgendwann wieder platzt, oder? Und das stimmt immer in diesen Zyklen. Bitcoin ist nie so, dass es einfach in einer Linie einfach unendlich aufgeht, oder? Sondern es überschüsst recht, vor allem wenn dann nachher der Hype wieder gross ist und dann platzt die Blase und der Preis geht wieder oben runter. Und das teils 60-80%. Spannend ist jetzt aber, dass bei Bitcoin gleich es eine Blase ist, die jedes Mal wieder kommt. Und jedes Mal, bis jetzt in jedem Zyklus, und wir haben doch schon 3 so Zyklen hinter uns, ist der Preis eben wieder über das letzte Allzeithoch gestiegen. Und das macht es eigentlich so spannend, dass die Leute sagen, ich kann eigentlich Bitcoin kaufen und wenn ich es ein bisschen rauszoome und ich es mindestens 4 Jahre lang halte, kann ich fast sicher sein, dass ich nachher wieder im Profit bin oder im Gewinn, oder weil der Bitcoin nach 4 Jahren wieder das alte Allzeithoch überstiegen hat. Oder? Und das ist in der Vergangenheit so gewesen. Ob es in der Zukunft auch so wird sein, wissen wir nicht, aber das sind einfach so Anhaltspunkte, die die Leute eben nachher, wie man sagt, bullish machen. Ja.
Kannst du dir vorstellen, dass der Bitcoin mal wertlos wird? Oder was hat der Bitcoin jetzt denn für einen Wert?
Ja, das ist eine gute Frage. Preis und Wert, wie du richtig fragst, ist nicht zwingend also deckungsgleich, oder? Eben, Preis kann in dem Sinn Hype drüber sein. Und was ist der Wert? Dass er wertlos wird, da müsste, glaube ich, schon etwas sehr, sage jetzt mal, Signifikanz passieren, oder? Disruptiv, sage ich jetzt mal, oder? Dass irgendwie ein Codefehler rauskommt, wo der Bitcoin irgendwie nachher eben, dass man mehr als die 21 Millionen könnte schöpfen, das würde wahrscheinlich sehr einschneidend sein, oder? Und könnte den Preis in dem Sinn mega senken lassen. Eben, die Möglichkeiten gibt's. Ich denke aber halt, dass eben Bitcoin als solches nicht wertlos ist, weil es eben eigentlich das erste Asset ist, das wir haben. Es ist zwar digital, aber es ist der erste Vermögenswert, der absolut knapp ist, wo es eben nur 21 Millionen davon gibt. Wenn wir es jetzt mit Gold vergleichen, Gold ist auch knapp als Ressource, aber wir wissen nicht, wie viel Gold effektiv da aussen ist. Es gibt ja Leute, die sagen, wenn wir irgendwann mal auf Asteroiden noch Gold meinen können, dann wird es gibt so viel Gold dort draussen im Weltall, das ist vielleicht noch weiter weg, aber wäre theoretisch möglich. Und wir wissen also nicht, wie viel Gold da draussen ist, darum sagt man, Gold ist eigentlich nur relativ knapp in dem Sinn. Und Bitcoin ist eben absolut, weil man weiss, solange der Code verhebt, gibt es nicht mehr als 21 Millionen. Also das ist schon etwas, wo ich sage, ist unique. Und dann kommt halt dazu, dass man Bitcoin auch nutzen kann, zum Wert transferieren über sehr hohe und weite Distanzen, muss ich sagen, weite Distanzen hinweg, oder? Ohne, dass man eine Bank braucht. Also man kann wirklich peer-to-peer, heisst das. Und dann kann man Geld innerhalb von wenigen Minuten um die Welt schicken. Und wenn man sich dann wieder überlegt, ist das heute auch mit Banken möglich und so, dann wird das schnell viel schwieriger. Und das sind halt schon so, sag jetzt mal, Anwendungsfälle, Use Cases, wo dann Bitcoin meiner Meinung nach so einen unterliegenden intrinsischen Wert könnte geben, wie man so schön sagt. Und darum glaube ich, solange das hebt, kann der Bitcoin meiner Meinung nach nicht wertlos werden. Aber eben Volatilität, was den Preis anbelangt, ich glaube, die bleibt bestehen.
Angenommen, ich habe eine gewisse Summe Bitcoins auf meinem Konto. Würdest du verkaufen? Würdest du mehr kaufen? Würdest du bleiben? Gibt es da Tipps? Kann man unseren Hörerinnen und Hörern da irgendwelche Tipps geben?
Ja, also eben klar, wir machen ja da keine Anlageberatung, sage ich jetzt mal. Aber ja, man kann natürlich sich eben die Sache schon anschauen. Ich persönlich gehe davon aus, dass man uns schon momentan in so einem Bullenmarkt befindet. Eben aufgrund von dem, was ich gesagt habe mit den ETFs. Jetzt kommt das Bitcoin Halving noch. Und das sind einfach beides so Ereignisse, die eigentlich eben grundsätzlich bullisch stimmen, oder? Und du hast Zinsen noch angesprochen gehabt, schon ein, zweimal, oder? Ich glaube, das ist auch etwas, wo Bitcoin sehr stark darauf reagiert. Du hast gesagt, Zinsen sind vor 2 Jahren recht stark angestiegen. Und der Bitcoin ist im gleichen Atemzug sehr stark im Preis oben runtergefallen, oder? Mit auf das reagiert hat. Mhm. Jetzt redet man davon, dass auf Ende Jahr hin vielleicht sogar Zentralbanken überall auf unserem Globus könnten die Zinsen wieder oben runternehmen. Die SNB, die Schweizer Nationalbank, hat das vor ein paar Tagen sogar schon gemacht, dass sie die Zinsen wieder anfangen zu senken haben. Entscheidend wäre sicher, was die US-Notenbank macht, also die Federal Federal Reserve, das ist eine Zentralbank von den USA. Und wenn die eben eigentlich so, sage jetzt mal, jetzt in der Erwartung, dass das vielleicht im Juni, Juli oder dann vielleicht sogar erst im Herbst, aber dann sicher eigentlich könnte der Fall sein, dann glaube ich, hat das schon nochmal einen rechten Aspekt eigentlich in dem Sinn oder eine Auswirkung auf Bitcoin, oder? Und ich würde jetzt nicht davon ausgehen, wenn Zinsen runterkommen, würde der Bitcoin-Preis wieder steigen, weil letztes Mal, wo sie rauf sind, ist er runtergefallen, oder? Mhm. Und auch wieder aus der Vergangenheit eigentlich versuchen, dort irgendwie etwas rauszulesen, oder? Das heisst für mich jetzt auch, ich glaube, ich würde, wenn jetzt die Erwartungen so sind, eigentlich noch abwarten. Wenn das dann passiert, dann glaube ich, würde ich schon nochmal überlegen, okay, jetzt haben wir so, wir reden meistens von so bullischen Indikatoren, wo ein Vermögenswert kann haben, eben, das sind die ETFs gewesen, das ist jetzt das Halving und das wären nachher die Zinsen noch. Wenn die Sachen alle passiert sind, dann ist nachher dann die Frage, okay, was ist sonst noch rum, wo könnte der Bitcoin positiv beeinflussen? Da sehe ich jetzt auf die schnelle nichts mehr, wo so mega ins Auge sticht, oder? Abgesehen von einfach allgemeiner Adaption und Leute, die das Zeug akzeptieren und eben nutzen, dass man dann sich könnte überlegen, vielleicht auf Ende Jahr hin mal, okay, als Anleger vielleicht etwas zu verkaufen, wenn man schon hat. Wenn man jetzt noch nichts hat, könnte man sich überlegen, aber eben immer von der Voraussetzung, dass man glaubt, dass die Zinsen vielleicht eben auch noch würden dann runterkommen, dass man dann noch etwas könnte dazu kaufen. Das sind einfach so Überlegungen, die man so natürlich kann anstellen kann. Ja.
Was für Tipps würdest du weitergeben, so wenn man jetzt in diesen Überlegungen drin ist? Vielleicht irgendwie, welche Risiken muss man beachten oder ja, hast du irgendwelche Ratschläge?
Ja, sicher. Ich würde sicher nicht einfach blindlings irgendwie in so etwas investieren. Ich würde mir zuerst überlegen, wie mache ich es? Oder zuerst würde ich mir eigentlich überlegen, will ich es machen oder nicht? Mhm. Oder? Und dann würde ich es wirklich abhängig machen von eben in dem Sinn mir selber überlegen oder vielleicht mit jemandem reden, der gut rauskommt. Hey, der Pascal hat das erzählt mit dem und dem und dem. Siehst du das auch so? Und wenn die das vielleicht auch bestätigen, dann kann man sagen, okay, ja, doch, spannend. Das ist eine Vertrauensperson, die sieht das auch so, die kommt auch daraus. Das ist spannend. Dann kann man sich entscheiden, ich investiere oder ich investiere nicht. Und nachher, wenn man würde investieren, dann glaube ich, ist es wichtig, dass man sich überlegt, okay, wie kaufe ich jetzt den Bitcoin effektiv? Oder? Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Mittlerweile haben wir in der Schweiz eigentlich gute Optionen. Da gibt es Banken, die das anbieten. Oder? Also allem voran die PostFinance macht jetzt das seit Neuestem, wo man wirklich mega einfach kann über das Cockpit, sage ich mal, E-Banking, Kryptowährungen kaufen. Oder? SwissQuote macht das schon lange. Es gibt Kantonalbanken, die eingestiegen sind. Es gibt sonst schon längere etablierte Players in der Bitcoin-Welt, wie Bitcoin Swiss oder Relay oder Merky Baumann. Das sind alles so Banken, wo man das auch machen kann. Je nachdem, wie viel man auch investieren will und so, muss man sich auch überlegen, okay, zu welchem von diesen Player gehe ich jetzt? Und dann hat man die Möglichkeit, wenn man sich jetzt noch tiefer mit dem Thema auseinandersetzen will. Und das ist eben etwas, was Bitcoin auch möglich macht, dass man sogar dann die Sachen selber bei sich daheim kann lagern. Und das macht Bitcoin möglich. Man muss es nicht bei einer Drittpartei verwahrt haben. Man kann es zum Beispiel auf eine Wallet abladen. Dann würde ich auch empfehlen, wenn man das macht, sich sehr gut damit auseinanderzusetzen, was mache ich da genau? Und bei grösseren Beträgen, wenn man das nachher macht, eigentlich immer ein Hardware-Wallet verwenden. Das sind so spezielle, sage ich mal, Geräte, die eben sicher machen, dass man nicht von Hackerangriffen oder so könnte irgendwie ausgestochen werden, sondern dass man dort einen gewissen Schutz hat. Auch die haben nie hundertprozentige Sicherheit, aber dann würde ich mir so Sachen überlegen und eben für das, da braucht es ganz klar Education, wo man sich ein paar Tage, glaube ich, mit dem muss auseinandersetzen oder mit Leuten reden, die rauskommen und das nicht einfach so ein bisschen blau raus würde machen, ja.
Und sicher das Passwort nicht vergessen.
Genau, dort ist es nachher so, dass man eigentlich das Passwort aufschreiben würde. Weil wenn man es bei der Bank lagert, macht das die Bank für einen. Wenn man jetzt aber das wirklich selber machen will, dann ist man eigentlich Herr über sein eigenes Geld und muss eben nachher auch unbedingt das Passwort sicher irgendwo ablegen, weil sonst ist es unter Umständen weg. Ja.
Du siehst also Chancen?
Ja, also eben, ich glaube, es ist natürlich immer schwierig zu sagen, dass wenn wir schon in dieser Bullenphase sind, dann den Leuten empfehlen, kaufen noch dazu. Oder ich meine, wenn man wirklich eigentlich ehrlich mit sich selber ist, dann muss man sagen, hey, eigentlich wäre der beste Zeitpunkt gewesen 2022, wo wir im tiefen Bärenmarkt gewesen sind, wo niemand darüber redet, wo auch du und ich wahrscheinlich keine Konversation gehabt hat, oder weil einfach der Hype nicht so ein bisschen da war, dann wäre es wahrscheinlich am besten gewesen, oder? Eben, wenn man aber davon ausgeht, dass das eigentlich eine Technologie ist, die jetzt hier here to stay, wie man so schön sagt, oder? Es ist da, es bleibt da. Es hat die Adaptionschancen, mehr und mehr Leute verstehen vielleicht auch den Use Case eben von dieser digitalen Knappheit in einer Welt, wo in dem Sinn Vermögenswert inflationiert, Häuserpreise immer teurer werden, Aktienpreise immer teurer werden, dass dort auch Bitcoin könnte immer teurer werden oder im Preis steigen. Mhm. Ist in dem Sinn auch nachvollziehbar. Und dann, glaube ich, eben macht es vielleicht schon Sinn, dass man sagt, hey, ich wollte jetzt nicht gerade Bitcoin kaufen, um im nächsten halben Jahr wieder verkaufen, sondern ich habe einen Langzeithorizont, wie man so schön sagt, 4, 5, 10 Jahre vielleicht sogar. Ich glaube, wenn man den hat und sich der Risiken bewusst ist, die es eben kann haben, dass natürlich irgendein Codefehler auftauchen kann und dann ist alles verloren, dann glaube ich, dann kann man getrost auch jetzt schon investieren. Und eben, dann muss man sich einfach diesen Risiken bewusst sein. Dann gilt nach wie vor natürlich, investieren nie dein ganze Geld, oder? Nimm nicht deine Pensionskasse raus und investiere alles in Bitcoin. Ich glaube, so weit würde ich überhaupt nicht gehen, sondern irgendwie sich überlegen, hey, vielleicht richte ich einen Sparplan ein. Das gibt es auch, Applikationen, PostFinance macht das auch möglich und dann kann ich eigentlich regelmäßig von meinem Lohn vielleicht einfach etwas, was ich sowieso gespart hätte, vielleicht einen kleinen Betrag davon auch gerade in Bitcoin investieren. Und das vielleicht jeden Monat. Und so hat man auch verschiedene Einkaufskurse, oder, wo man über Zeit in dem Sinn das kauft. Und das ist meistens eigentlich eine gute Strategie. Ja.
Wenn Leute mehr wissen wollen zu diesem Thema, kann man dich kontaktieren? Oder?
Ja, das kann man.
Findet man dich?
Ja, genau. Also finden tut man mich vor allem auch online. Ja, genau. Ich bin auf Twitter, ich bin auf LinkedIn. Instagram wäre ja eigentlich auch, aber ich habe gar keine Zeit, all die verschiedenen Kanäle da zu bewirtschaften. Darum vor allem Twitter und LinkedIn. Was es auch noch gibt, ist eigentlich mein eigener Newsletter, um jetzt da noch ein Werbung zu machen. Das ist Inside DeFi, heisst der Newsletter. Findet man, ist auf Substack, wenn man das eingibt. Wir können es vielleicht auch noch verlinken oder so. Und das ist so ein Newsletter, der kommt auf Deutsch. Jede zweite Woche, also zweimal pro Monat, wo man einfach immer kompetent versucht, über die aktuelle Marktlage aufzuklären. Und dort versucht man einfach regelmässig recht kompetent über die Kryptowelt zu informieren. Und für die, die es interessiert, also könnt ihr gerne abonnieren, würde mich natürlich freuen.
Cool. Hey Pascal, danke vielmals für deinen spannenden Einblick und deine Expertise und eben, dass du bereit wärst, auch Fragen zu beantworten vielleicht, die noch nicht sind beantwortet worden jetzt. Ich bin davon überzeugt, dass wir alle jetzt noch viel motivierter sind, am Ball zu bleiben und die ganzen Entwicklungen auf dem Bitcoin-Markt weiterhin aufmerksam verfolgen wollen. An unsere Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt auch etwas mitnehmen aus dem Podcast heute. Wenn du dich weiterhin mit dem Thema Bitcoin und Kryptowährungen, Future Banking, Digital Transformation und so weiter informieren willst, dann haben wir an der HWZ ein breites Studienangebot. All die Informationen findest du auf unserer Webseite unter www.fh-hwz.ch.